Versicherung, Aktien, ETFs. Sie wirken stark, solange alles läuft. Doch oft fußen sie auf leeren Versprechen und sind besonders in Krisenzeiten, wenn der Kapitalmarkt einbricht, wertlos. Dann, wenn du sie am meisten brauchst, werden Depots eingefroren. Versicherungen zahlen nicht aus oder du kommst gar nicht erst an dein Geld. Ein Beispiel aus meinem Unternehmeralltag, die Finanzkrise 2008. Während meiner Zeit an der Börse haben viele Kollegen, angesehene Experten, ihr ganzes Vermögen in Aktien gesteckt. Ich nie mehr als 30%. Zum Glück. Denn was ich damals noch nicht wusste, ich habe früh damit begonnen, mich finanziell und auch unternehmerisch antifragil aufzustellen. Und darum soll es heute gehen. Heute rede ich nicht in meiner Rolle als Edelmetallhändler zu dir, sondern als Unternehmer. Es soll darum gehen, wie ich mein Unternehmen mit Gold als Unternehmenskapital antifragil aufstelle und mir damit meine eigene Bank schaffe. Warum ich keine klassischen Versicherungen für die betriebliche Altersvorsorge brauche und meine Mitarbeiter trotzdem abgesichert sind. Und warum viele Selbstständige und Unternehmer heute auf Gold vertrauen, auch ohne einen Background in der Finanzbranche. Mit dabei ist wieder Wendelin von unserer Social Media Agentur. Er kennt meine Geschichte sehr gut und hat eure Fragen aus der Community mitgebracht. Wendelin, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Du bist ja gerade nicht in Deutschland, wie ich gerade in unserem kleinen Vorgeplänkel erfahren habe. Wo bist du denn gerade?
Gerade auf einer kleinen Workation, wie man heutzutage so schön sagt, in Zypern.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Hallo, Ronny. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Was hast du denn mitgebracht für Fragen?
Ich bin ja auch selbstständig, habe auch eine Firma und deswegen habe ich heute noch mal ein besonders hohes Eigeninteresse auch in Vorbereitung auf diese Folge zu verstehen, wie das funktioniert, auch das Thema mit dieser unternehmenseigenen Bank. Wir haben ja eine Kurzvideo-Marketing-Agentur, auch mittlerweile eine zweite Firma, die ganzheitliche Online-Marketing macht, also nicht nur das Thema Kurzvideos. Und ich hatte auch in den letzten 3 Jahren das Glück, wie wahrscheinlich viele, die sich selbstständig machen, Krisen erlebt zu haben, diese auch überstanden zu haben. Ich hatte aber nicht immer das Gefühl, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Und faktisch, wenn ich rückblickend sage, war es auch manchmal nicht so. Also jetzt, ich denke, der Aspekt von dem immateriellen Vermögensstand, wenn man darüber spricht, was man daraus gelernt hat, ja. Aber gewisse Dinge haben einen dann trotzdem manchmal angeschlagen. Und ich denke auch, so geht es vielen Unternehmern, vielen Selbstständigen, egal an welchem Punkt sie sind, ob sie am Anfang sind, ob sie schon alt eingesessen sind. Und deswegen habe ich Interesse auch zu erfahren, wie das wirklich in der Praxis aussehen kann mit dem Thema hauseigene Bank, was ich in der Recherche für die Folge gelesen habe. Meine erste Frage wäre direkt, du hast ja im Intro schon davon berichtet, dass dein Weg zum Unternehmer kein gerader Weg war.
Ja.
Ich weiß auch, dass du vorher Fondsmanager warst, einen der ersten ETF-Dachfonds. Ich denke, das müsste 2005, 2006 gewesen sein, ins Leben gerufen hast.
Ja.
Das war auch noch bevor ETFs in aller Munde waren. Ich als Selbstständiger finde das sehr interessant, auch beeindruckend. Was war damals denn das Ziel mit den ETFs und warum hast du dich davon abgewandt, weil das ist ja wichtig, um zu verstehen, wie du heute auch als Unternehmer aufgestellt bist, weil es ist ja nicht üblich.
Gute Frage, Wendelin. Dazu muss man verstehen, ich war damals an der Börse um die Jahrtausendwende in etwa, fing ich an. Damals war viel von Euphorie und von Hype getrieben. Ja gut, eigentlich so wie heute, ne? Aber ich habe nach Möglichkeiten gesucht, um Vermögen sicherer anzulegen und aufzustellen. Damals war mein Schwerpunkt die Portfoliotheorie. Da habe ich mich richtig eingegraben in das Thema. Markowitz, der ja einen Nobelpreis dafür bekommen hat, war da so ein bisschen mein Mentor, will ich mal sagen. In der Dotcom-Blase 2000, 2001 hat man mit diesem Ansatz eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielt. Als ich mich damit intensiver beschäftigte, bin ich bei meinen Recherchen damals auf diese passiven Investmentprodukte gestoßen, den ETFs, die du gerade ja auch beschrieben hast. Und mit der Idee, dass man die gut in einem Portfolio einsetzen kann, bin ich damals zu einer Fondsgesellschaft gegangen, um mein Fondskonzept vorzustellen. Habe von denen dann letztlich die Zusage bekommen, weil die das ganz cool fanden. Und bin dann letztlich durch Deutschland getourt, habe Vorträge gehalten, um auf mein Produkt aufmerksam zu machen. Und das nicht ganz unerfolgreich. Ja, und 2007, 2008 in der Finanzkrise wurden dann eben mehrere meiner Zielfonds in diesem Dachfonds geschlossen und dadurch war mein Fonds plötzlich in Gefahr, weil die Aufsichtsbehörde sagt, wenn ein gewisser Prozentsatz an Zielfonds in einem Fonds dicht ist, dann muss der ganze Dachfonds geschlossen werden. Ich hatte aber bis dato immer mit dem Versprechen, also täglich verfügbar, jederzeit deine Einlage zu Geld machen und so weiter, geworben und meinen Fonds damit verkauft. Ja, und ich konnte mir damals absolut nicht vorstellen, dass mein Dachfonds auf einmal dicht gemacht wird. Das war nicht in meinem Mindset. Als das dann aber passiert ist, fiel eigentlich mein Hauptverkaufsargument so ein Stück weit weg. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass Banken, die Börse und eben auch Fonds, an die ich geglaubt habe, im Ernstfall eben einfach nur leere Versprechen sind. Und das hat letztlich für mich dazu geführt, dass ich der Börse den Rücken gekehrt habe und mich mit Edelmetallen auseinanderzusetzen begann. Ich wollte einfach ein solides, festes Fundament haben, was die Menschen in der Geschichte noch nie enttäuscht hat.
Das ist sehr spannend. Also du hast ja damals wirklich an dieses Produkt, das du ja auch gebaut hast, diesen Dachfonds geglaubt. Hast ja auch selbst gesagt, hättest du dir niemals vorstellen können, dass der eines Tages weg ist, nicht mehr da ist, nicht verfügbar ist. Und das hat ja eine tiefe Veränderung in dem Moment ausgelöst. Das war ja in dem Moment, war jetzt will ich nicht sagen dein größtes, aber ein großes Lebenswerk oder eine große Mission, die du nach außen getragen hast, was du da geschaffen hast. Ne? Das ist schon sehr, sehr spannend. Und du hast ja auch erlebt, wie dann die Krisen, deine Kollegin an der Börse, selbstständige Unternehmer den Boden unter den Füßen weggezogen haben und hast dann die Motivation genommen, eben dich damit zu beschäftigen, tiefer in das Thema Edelmetalle reinzugehen, Nassim Taleb, Schwarze Schwäne hast du erwähnt und dann auch die Motivation halt die Noble Metal Factory irgendwann zu gründen. Und jetzt unabhängig davon, ob es eine Edelmetallfirma ist in deinem Fall, die Frage einfach von jetzt mir zu dir, von Unternehmer zu Unternehmer, was hast du von Anfang an dann anders gemacht, um dein Unternehmen krisensicher aufzustellen? Weil das kann ich ja auch für mich übernehmen als Selbstständiger in jeder anderen Branche, mit den Erkenntnissen, die du damals dann gesammelt hast, eben aus dieser Finanzkrise und aus der Zeit, was alles passiert ist.
Ich habe einfach angefangen, und das kann ich nur jedem Unternehmer wirklich ans Herz legen, Worst-Case-Szenarien nicht zu verdrängen, sondern aktiv zu durchdenken. Ja, da haben mir die Stoiker natürlich auch viel geholfen. Bei denen ist das ein zentraler Baustein ihrer Philosophie. Also ich ist wie so eine Art unternehmerisches Katastrophentraining. Ja. Einfach mal drüber nachdenken, was ist denn in solchen Phasen? Darüber machen sich die meisten null Gedanken und wundern sich dann, wenn irgendwas kommt, dass sie darauf keine Antwort haben. Oder sie fangen erst dann an, nach Antworten zu suchen, was natürlich eindeutig zu spät ist. Ja, da hilft mir immer die Metapher von Arche Noah. Noah hat seine Arche nicht gebaut, als es anfing zu regnen, sondern als die Sonne geschienen hat. Ja, also jetzt im Vorfeld muss man das machen. Ja, und genau dabei hat mir dieses Denken eben geholfen, nicht weil ich Edelmetallhändler bin, sondern weil ich Gold eben als eine Art und Weise zu denken, über die Welt zu denken, verstehe. Gold ist ein Prinzip, was Substanz, Verfügbarkeit, Unabhängigkeit verkörpert. Und deswegen mag ich das einfach so. Es ist noch nie pleite gegangen, ich kann es ständig zu Geld machen. Es ist ein wunderbares Tauschmittel. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, nehme ich nicht als Tauschmittel. Und es ist so ein Stück weit Unabhängigkeit. Man ist unabhängig von Banken, von Börsen, vom Finanzsystem. Und deswegen mag ich das so. Und deswegen finde ich das total wichtig, darauf auch aufzubauen. Ja, und ich habe eben diese Prinzipien nicht nur in mein Produkt bei der Noble Metal Factory eingebaut, sondern in mein ganzes Unternehmen. Ich wollte keine Illusionen mehr verwalten, sondern eine Arche bauen. Also eine Struktur, die mich eben trägt, im Sturm trägt, die schwimmt, die funktioniert. Ich wollte keine toll aussehende Yacht bauen, die eben beim ersten kleinen Sturm kentert. Ja, es muss halt was sein, was trägt und was funktioniert. Und das kann eigentlich jeder Unternehmer auch machen. Ja, auch du mit deinem Unternehmen in dem Segment, wo du unterwegs bist, Wendelin, du kannst diese Prinzipien, diese Denkmuster einfach auch da anwenden. Ja, auch ohne Gold im Tresor erstmal. Also es geht darum, sich eine unternehmerische Arche zu bauen, mit Liquidität, mit echten Werten, mit dezentralen Prozessen. Machst du ja gerade, du bist auf Zypern, also du dezentral denkst du ja auch schon ein Stück weit. Und der Bereitschaft, eben unbequeme Fragen zu stellen, bevor sie zur harten Realität werden. Das kann ich einfach nur jedem ans Herz legen.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Sache, die du sagst mit dem Thema der Worst-Case-Szenarien, weil gerade in der heutigen Welt sagt man ja immer, na, man muss sich fokussieren auf das, was man will und das anziehen, was man will. Das ja, stimmt ja auch, aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille, ne, die man dann quasi betrachtet. und mit der man sich beschäftigt. Ich meine, so bin ich groß geworden in diesem Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Kosmos. Ne? So in jungen Jahren war das bei mir auch so, wo man gesagt hat, ja, man muss vorangehen, man muss machen und fokussiere dich auf das, was kann, nicht auf das, was nicht kann und sowas. Also es hat natürlich mir auch einerseits geholfen, mich auf die guten Dinge zu fokussieren, aber irgendwann merkt man, man muss sich oder man sollte sich, wenn einem das eigene Unternehmen wichtig ist, wenn einem die Mitarbeiter wichtig sind, wenn einem die Zukunft von dem allen wichtig ist, auch damit beschäftigen, ja, was ist denn, wenn es mal nicht so läuft wie hervorgesehen? Und es ist ja dann auch kein Zeichen von Schwäche, wie das oft so interpretiert wird. Gerade als Unternehmer muss ich ja das Risikomanagement oder wie man es nennen will, betreiben, um das eben hinzubekommen. Ich finde auch den Vergleich, den du gebracht hast, Arche Noah oder Luxusjacht tatsächlich auch sehr passend, ne? Weil die Arche hat dann den Sturm überwunden und die Luxusjacht sieht schön aus, aber was, wenn mal wirklich eine harte Zeit auf einen zukommt, wie wir sie ja auch hatten und immer haben werden. Also das ist ja nichts, was weggeht, was niemals wiederkommen wird, eine Krise. Ne? Und in der Folge später kommen wir ja auch noch auf das Thema unternehmenseigene Bank zu sprechen, ne, wie man diese aufbauen kann als Unternehmer. Das ist was mich wirklich in der Recherche auch sehr interessiert hat, wo ich dir ein paar Fragen zu stellen will. Aber bevor jetzt wir ganz konkret darauf eingehen, interessiert mich noch eine Sache. Gab es denn für dich persönlich Krisen, die du mit dem Anlegen in Gold beziehungsweise deiner unternehmenseigenen Bank entweder überwinden konntest oder direkt im Vorfeld vermeiden konntest, dadurch, dass du es hattest? Also wo du sagst, okay, ohne Gold als Kapital in meinem Unternehmen hätte ich das so nicht meistern können oder es wäre viel schlimmer gekommen, als ich gedacht hätte oder als es dann im Endeffekt kam.
Ich habe es ja schon mal gesagt, Wendelin, die meisten der Menschen reden immer erst nach der Krise über Sicherheit. Ne? Ich habe das damals anders gemacht. Ich habe mich schon damals vorher auch damit auseinandergesetzt. Und die Krisen, die ich bisher erlebt habe, die waren nicht dramatisch. Ja, aber sie hätten es werden können, wenn ich mich nicht drum gekümmert hätte oder wenn ich mich nicht hätte drum kümmern können. Zum Beispiel ein Konflikt mit dem Finanzamt, das habe ich ja hier im Podcast auch schon mal erzählt. Da kam dann auf einmal eine überraschende Nachforderung. Früher hätte mich das enorm unter Druck gesetzt, aber heute ist das kein Thema oder damals war es jetzt auch kein Thema, weil ich vorbereitet war, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich brauche einfach so ein paar Reserven, die ich dann einsetzen kann, wenn eben solche Dinge mal passieren. Stichwort schwarzer Schwan, ne? Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Oder ein Mitarbeiter, ne, der menschlich und wirtschaftlich sich als Fehlbesetzung im Unternehmen herauskristallisiert hat, was dann alles mit dranhing, Kündigungen, Kosten, Unruhe im Team. Auch das hätte schnell teuer werden können, wenn man das nicht rechtzeitig angeht, dieses Thema. Ne? Das ist also nicht wegdrücken oder ignorieren, sondern sich darum kümmern.
Man kann ja den Menschen immer nur vor den Kopf schauen und nicht in den Kopf, oder wie man so schön sagt. Absolut. Und auch der Konflikt mit dem Finanzamt, ich glaube, das kennt jeder Selbstständige und Unternehmer. Und dass man sich da halt eben dann drauf vorbereitet, mit den Reserven, die man aufbaut, mit dem Kapital, das man dann ja auch, wie in dem Fall, vielleicht in Gold hat. Aber du wolltest noch auf das Thema zurückkommen mit deinen Strukturen, ne?
Es geht nicht nur um Gold, Wendelin, es geht um eine Struktur, es geht um eine Denkweise, es geht ums Mindset, das ist ja auch immer das, was ich sage. Gold ist letztlich nur das, was man dann mit einbaut, worauf man dann zugreift, was man dann umsetzt. Aber beginnen tut das mit dem Denken. Ja? Und ich hatte meine eigene Struktur, ich hatte meine unternehmenseigene Bank, ich hatte Kapital, das nicht zu einer Versicherung abfließt, sondern das im Unternehmen bleibt. Ich hatte Reserven, auf die ich sofort zugreifen konnte, ohne dass ich jemanden fragen musste, ohne irgendwelche Bedingungen. Ja, und darum geht's einfach. Es geht nicht um Performance, ich habe das einleitend ja auch schon gesagt. Es geht um Verfügbarkeit, dann, wenn ich es brauche. Also die entscheidende Frage lautet nicht, was gehört mir, sondern worüber kann ich verfügen, wenn es wirklich darauf ankommt, ohne irgendwelche Hindernisse und Fragen, die ich machen muss oder stellen muss. Ich erkenne ein Problem, ich will das Problem lösen und ich habe die Möglichkeit, es zu tun, ohne dass mir da irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden. Und da hilft mir natürlich physisches Gold, weil ich das jederzeit liquidieren kann, keine Frage. Aber eben auch meine unternehmerische Arche, also meine Strukturen, die ich mir geschaffen habe. Unter anderem eben diese unternehmenseigene Bank, von der du schon gesprochen hast. Also ich bestimme, ich entscheide, ich handle. Nicht irgendeine Bank, nicht irgendein Kreditkomitee bei einer Bank, nicht irgendein Finanzberater oder ein Steuerberater. Ich entscheide. Gold ist dabei eben ein wichtiger Baustein, natürlich. Es ist ja das Symbol für Substanz, für echte Reserven. Also wenn man heute über Reserven spricht, dann spricht man eigentlich über das Edelmetall, auch wenn das bei vielen Menschen anders im Mindset verankert ist. Die denken halt, ein Tagesgeldkonto bei einer Bank ist deren echte Reserve. Und da muss ich sagen, naja gut, das hat eigentlich damit gar nicht so richtig was zu tun. Das ist mehr ein Anspruch an eine Bank, dass ich da mal nett anfragen darf, wenn ich das haben möchte, ob ich es auch kriegen kann. Aber im Ernstfall kann auch das nicht verfügbar sein. Ja, und meine Unternehmerbank, das ist jetzt nicht eine GmbH mit einem Tresor. Das ist ein System, das ich mir gebaut habe, um jederzeit reagieren zu können. Also das ist, wie gesagt, das besteht aus mehreren Teilen und Modulen. Und ich habe sie halt gebaut, nicht erst, wenn es brennt, sondern bevor es überhaupt zu rauchen anfängt. Ja, das ist eben das ganz große Thema. Nicht, wenn man das Dilemma schon hat oder wenn das jetzt gerade aufkommt, sondern vorher einfach mal gewisse Dinge durchdenken und einfach auch mal sagen, ich habe gar keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was der Staat als nächstes machen wird, welche Gesetze er erlassen wird. Ich weiß nicht, wie lange das Finanzsystem heute noch so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Notenbanken oder die Notenbank, die eine Zentralbank, die das ganze System steuert, immer und nur unbedingt unser Bestes will. Das weiß ich alles nicht. Ich muss halt einfach davon ausgehen, dass es nicht so ist und mich darauf vorbereiten.
Und das fordert ja auch eine Menge Eigenverantwortung. Du hast ja gesagt, du bestimmst, du handelst, keine Bank, keine Drittpartei, sondern du. Eigenverantwortung, die man ja in sich trägt, sowieso als Unternehmer. Und die ist dann auch quasi ja, geldstringent durch dieses System, das man sich da baut, durchzuziehen.
Ja, wenn ihr alleine so eine Versicherung zu haben, ne, was viele Unternehmer ja auch nutzen, jetzt um betriebliche Altersvorsorge zu betreiben, alleine das ist ja schon ein Ding, wo ich sage, ja, natürlich kann ich die kündigen, wenn die Versicherung das zulässt. Und gehen wir mal davon aus, sie tut es, dann habe ich immer noch einen Monat Wartezeit, bis das Geld bei mir ist. Also ich habe dann auch wieder etwas, wo ich auch eine Kündigungsfrist beachten muss. Das ist alles in meinen Augen falsch. Ja, es ist, ich muss sofort darauf zugreifen können. Ich entscheide wann, ich entscheide wo, ich entscheide wie. Und deswegen muss ich mich da entsprechend auch so hinstellen und eben Dinge nutzen, die das zulassen.
Also du hast ja gesagt, du konntest deine Krisen abmildern oder sie sind gar nicht erst zu Krisen geworden, ja, dadurch, dass genau. Du dich halt schon im Vorfeld so aufgestellt hast, ne? Nicht bevor das Feuer da ist, sondern bevor schon der Rauch überhaupt beginnt. War das auch in der Corona-Krise so? Wie hast du die erlebt?
Spannendes Thema. Ja, Corona ist auch so ein schönes Beispiel, Wendelin. Da wurden ja viele hektisch. Ja? Wir haben ihre Pläne über Bord geworfen, haben plötzlich ihr Geschäftsmodell abgeändert, mussten irgendwas anders machen, weil das, was sie bisher getan haben, so nicht mehr funktioniert hat. Also ihr Fundament war einfach fragil und die mussten dann halt reagieren. Das musste ich nicht. Mein Fundament war stark. Ich konnte ruhig bleiben. Nicht, weil ich Hellseher bin, sondern weil ich eben nicht auf Vorhersagen baue, sondern auf Vorbereitung. Gerade dann, wenn die meisten noch gar nicht angefangen haben, darüber nachzudenken. Privat war es eine Zeit der Klarheit für mich. Das habe ich auch schon mehrfach betont. Ich konnte mich auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Die eigene Gesundheit natürlich in der Zeit, die Familie, die Unabhängigkeit. In der Firma war es, wie sich viele denken können, eine gute Zeit. Wir haben echt davon profitiert in der Corona-Zeit. Wir hatten keinen Einbruch. Im Gegenteil, wir waren extrem liquide. Wir waren dezentral aufgestellt. Wir konnten also auch Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Wir mussten nichts verkaufen, nicht retten, nicht irgendjemand um Kredit bitten. Das war alles fein. Ich brauchte keine Corona-Hilfen oder sowas. Gold hat sich eben da auch wieder bewährt, eben nicht nur als Produkt, sondern auch als Prinzip. Und natürlich auch meine Unternehmerbank, die ich mir geschaffen hatte, hat genau das getan, wofür sie da ist. Puffer bieten, Entscheidungsspielräume schaffen und Handlungsfreiheit sichern. Das konnte ich einfach da wieder wunderbar sehen. Und da zeigt sich eben ganz deutlich, dass wenn man sich im Vorfeld Gedanken macht und dann in der Krise eben auf die Dinge zugreifen kann, dass man sich dann eben auch ein Stück weit auf andere Sachen fokussieren kann. Nicht, wie rette ich mein Unternehmen, ja, oder wie fange ich das jetzt ab, sondern wie wachse ich daran? Stichwort Antifragilität, gerade in Krisen. Ne? Wie werde ich besser? Wie kann ich das für mich nutzen?
Ja, der ist klar, der, natürlich in der Krise sieht man ja dann, ob es funktioniert. Denn ich denke, die Leute, die den Podcast hören, wissen, wie es gemeint ist. Ja. Keinen um Kredit bitten zu müssen, ist ja auch was für viele Unternehmer wahrscheinlich nur eine Wunschvorstellung ist. Also wo du denkst, ja, das wär ja schön.
Unvorstellbar, ja, unvorstellbar, wie mit diesen Krediten so leichtfertig umgegangen wird. Naja, oder diese Investitionsfinanzierung über Kredit, Das funktioniert, wenn die Sonne scheint, wenn alles cool ist, ne? Wenn die Planung, die man so hat für sein Unternehmen, eben in Excel wunderbar aussieht. Ja? Aber in Excel habe ich halt, wenn ich da mir solche Dinge ausrechne, eben keine schwarzen Schwäne wahrscheinlich mit einem geplant, die mir das ganze System zum Umsturz bringen können. Also da einfach zu sagen, okay, gut, ich kann ja eine Investition auch anders finanzieren. Ich muss ja nicht immer alles nur bei einer Bank abfragen. Ich kann mir das ja auch alles schön zurechtlegen und durch meine eigene Unternehmerbank finanzieren lassen.
Sehr schön. Und wenn ich jetzt als Unternehmer wissen will, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt mit Gold als Unternehmenskapital? Na, weil wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, aber vielleicht ist es noch nicht greifbar für viele jetzt, was kann ich konkret damit tun? Eine unternehmenseigene Bank ist gerade so im Kopf und das als Kapital. Was sind deiner Meinung nach die sinnvollsten Einsatzmöglichkeiten? Na, angenommen, ich sage jetzt, ich will als deutsche Marketingfirma meine Cash-Reserven so inflationsgeschützt anlegen und vielleicht sogar Steuern sparen mit dem Einsatz von Gold. Geht das überhaupt? Ne? Also ich habe da jetzt keine Ahnung. Habe ich nur eine Traumvorstellung? Was sind da verschiedene Optionen? Wo kann ich denn starten? Was ist so, dass man dem Unternehmer diesen Einstieg mal erklärt und die Möglichkeiten?
Super Frage, Wendelin. Und nein, es ist keine Traumvorstellung. Ja, das ganze Gegenteil ist der Fall. Genau solche Fragen zeigen, dass du als Unternehmer eben auch schon ein Stück weiter denkst und dich da so von dem Gros der anderen abhebst. Ja? Gold ist nicht nur ein Nice-to-have oder eine private Absicherung. Es kann ganz konkret im Unternehmen eben auch genutzt werden, so wie ich das auch tue. Jetzt natürlich nicht als alleiniges Anlageinstrument, sondern eben eingebettet in ein großes Ganzes, in ein System. Also zum Beispiel als inflationsgeschützte Liquiditätsreserve. Ne? Du kannst eben physisches Gold kaufen, auch für Unternehmer können das tun im Unternehmen. Sie müssen das nicht privat nur machen. Sie können das eben im Unternehmen machen. Sie können das im Anlage- und oder Umlaufvermögen führen, je nachdem, für was sie es gedacht haben. Du musst dein Geld nicht auf der Bank liegen lassen, sondern du kannst eben auch als Unternehmer dir eine gewisse Bankenunabhängigkeit ohne Ausfallrisiko jederzeit veräußerbar schaffen.
Du redest jetzt auch von der Einlagensicherung.
Ja, unter anderem eben da. Ja, natürlich. Also das, ja, Einlagensicherung, das Wort alleine schon. Aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Das müssen wir nicht heute machen. Da kann man ja.
Aber ist ja wichtig, auch zu sensibilisieren, dass auch du sagst, genau. Ja, okay, auch diese 100.000 Euro, ne, die sind ja quasi Einlagensicherung und so. Wenn man sich anschaut, was ist da, was, wenn auf einmal jeder das möchte, ne, ist das wirklich so eine gesetzliche Einlagensicherung? Das Wort gesetzlich ist ja in dem Kontext auch, ne, Hörer des Podcasts wissen ja auch, nicht unbedingt ganz so, wie man es denkt. Und da zu wissen, man kann auch mit Gold, ne, das auch schnell verfügbar haben. Es ist ja nicht so, dass man das wie in einer Immobilie drin hat, ne, wo es vielleicht schwieriger ist, das Ganze zu liquidieren, sondern mit Gold habe ich auch eine schnelle Verfügbarkeit.
Absolut, ja, ich kann es beleihen mittlerweile. Ich kann selbst Gold, wenn ich sage, ich will es nicht verkaufen, habe ich jetzt auch wieder aktuell ein paar Fälle auf dem Tisch von Unternehmern, die sagen, ich brauche ein bisschen Liquidität, ich will jetzt ein bisschen Gold verkaufen, wo ich sage, ja, das müsst ihr nicht verkaufen, ihr könnt das auch als Kreditsicherheit nutzen und das Ganze beleihen und euch darauf einen Kredit holen. Ihr müsst da jetzt nicht, wenn ihr glaubt, dass der Goldpreis weiter steigt, wäre das ja fahrlässig. Da kann man dann auch durchaus mal drüber nachdenken, das Ganze zu beleihen, unter gewissen Voraussetzungen natürlich. Ja, aber Okay. Wenn der Euro an Kaufkraft verliert, dann steigt einfach der Goldpreis. Wir haben es in den letzten 25 Jahren gesehen. Das ist einfach so. Gold, unser Euro wird immer weniger wert. Ich kann mir immer weniger leisten, ich kann mir immer weniger kaufen und der Goldpreis reagiert darauf. Das ist echter Inflationsschutz, nicht nur ein Taschenrechner-Trick.
Ist ja auch spannend, was du da gesagt hast. Man nutzt Gold als Beleihungsinstrument, ja, man verkauft es nicht, sondern nimmt damit den Kredit. Und da sagst du, okay, da kannst du dann die Bank trotzdem einschalten, als Kreditgeber in dem Fall, weil, verstehe ich das richtig, weil du sagst, das, was du in echt dann verfügbar aber hast, ist das Gold, das ja. Du quasi einen echten Wert hast, wo du wirklich dennoch da ist, den du beleihen
hast. Ja, unter gewissen Voraussetzungen. Man muss immer verstehen, was man macht. Ja, ich verteufle ja jetzt auch, wenn das vielleicht so geklungen hat, ich verteufle ja grundsätzlich jetzt erstmal Fremdkapital nicht, also einen Kredit. Das macht ja unter Umständen Sinn, aber die meisten machen das so unbedarft, weil sie denken nicht so richtig drüber nach. Das ist so selbstverständlich, aber das ist nicht selbstverständlich. Das kann eben auch nach hinten losgehen. Und ich habe immer so die Wahrnehmung, dass das den meisten gar nicht klar ist, was sie da tun. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, Gold kann eben nicht nur wie eine Immobilie, die ja auch als Sicherheit dienen kann oder Maschinen oder unternehmerische Unternehmensgebäude oder sowas, Firmengebäude können als Sicherheit dienen, sondern eben auch Gold. Ja, und das, man muss das dann nicht verkaufen, sondern kann das bei der Bank hinterlegen, kann dafür einen Kredit bekommen. Also das gibt es ja mittlerweile. Es war vor vielen Jahren noch undenkbar, aber auch da hat sich die Bankenwelt ein bisschen verändert. Und mittlerweile kann man eben Gold auch als Sicherheit hinterlegen.
Ja, das finde ich eine sehr interessante. Ja, ich muss auch sagen, finde ich eine sehr interessante Einsatzmöglichkeit. Auch gerade, du hast ja von der Wertsteigerung geredet, wenn ich das noch habe. Den Zins, den Zins damit dann auszugleichen und sowas ist ja auch nicht verkehrt.
Genau, die Zinsen kann ich dann wieder absetzen im Unternehmen und so weiter und so weiter. Ja, da gehen wir jetzt zu sehr ins Detail. Aber Gold eben auch als Teil meiner eigenen Unternehmerbank, ja, nicht nur als Liquiditätsreserve, sondern eben auch als Basis, als Liquiditätspuffer im Unternehmen, die betriebliche Altersvorsorge der Mitarbeiter, meine eigene betriebliche Altersvorsorge, das Ganze sinnvoll zu strukturieren, die Assets im Unternehmen zu behalten und nicht an andere auszulagern, das ist für mich total wichtig. Natürlich hat das, wie du es vorhin auch schon in deiner Frage formuliert hast, Steuern sparen ist ja für viele immer eigentlich eines der Hauptanliegen, das ist für mich gar nicht so. Also für mich ist das ein interessanter Nebeneffekt. Aber ich würde nie nur eine Sache machen, weil ich damit Steuern spare. Das ist für mich das falsche Mindset. Natürlich kann man das steuerlich optimieren, natürlich kann man die Steuereffekte nutzen, aber man sollte das nie so in den Vordergrund stellen. Das ist ein netter Nebeneffekt, den man einfach mit einbauen kann. Ja, auch wenn man Gold im Unternehmen hält, hat man gewiss, wenn man es richtig macht, gewisse steuerliche Vorteile. Also hier auch auf steuerlich interessante Konstruktionen zu bauen, Holding, Genossenschaft, Vereine, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die man berücksichtigen kann. Da muss man einfach sich mal Gedanken machen, wo will man hin. Für mich war immer wichtig, ich muss Strukturen haben im Unternehmen, wo ich nicht darauf angewiesen bin, dass ich bei jedem kleinen Thema irgendwie einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer gleich wieder fragen muss, sondern ich will das so einfach haben und selbst verstehen, was ich da mache, dass ich eben nicht immer fragen muss, dass ich nicht angewiesen bin auf Dritte. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied zu vielen anderen Herangehensweisen und Strukturen, dass man eben sagt, ich will das selber in der Hand haben und ich will nicht permanent fragen müssen, was und wie und warum ich das jetzt machen muss. Und da ist eben auch Gold ein strategischer Baustein, den ich einfach brauche, um ständig Liquidität im Unternehmen auch zu haben und Dinge auch tun zu können und nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Banken oder anderen Finanzierungsträgern, die mir dann in Krisensituationen helfen. Es ist, glaube ich, ein cooler Imagefaktor, wenn du sagst, du denkst nicht nur in Klicks, sondern du denkst in echten Werten. Mhm. Das ist, finde ich, ganz, ganz nice. Und du hast ja auch schon dich da sehr tief eingearbeitet. Wenn ich überlege, wie das angefangen hat, wo wir uns kennengelernt haben, da hast du schon einen richtig großen Schritt gemacht in dem Bereich.
Ja, definitiv.
Keine Illusionen aufbauen, Ideen mit Substanz. Du brauchst eben bei deinen Strukturen, die du dir schaffst, darfst du keine Lizenz, keine Erlaubnis oder keinen Finanzvertrieb gebrauchen. Du musst es alles selber in der Hand haben und selber entscheiden können. Das ist für mich unternehmerische Freiheit.
Ja, da sind wir auch tatsächlich da hören ja bestimmt auch einige zu, die vielleicht das Unternehmen nicht alleine haben, sondern mit einem Geschäftspartner, mit einer Geschäftspartnerin. Und das Gute ist, da sind wir uns auch unter uns Gesellschaftern, unter uns Geschäftspartnern einig, was das Ganze angeht. Ja, möglichst unabhängig von Drittparteien zu werden. Ich meine, wir sind noch lange nicht in der Größe, wie es wahrscheinlich Leute sind, die hier zuhören oder auch in deiner unternehmerischen Größe. Wir haben in den letzten drei Jahren ja quasi erst das Ganze aufgebaut. Aber nichtsdestotrotz sind so Dinge halt wichtig. Ne? Und die Möglichkeiten, die du da aufgezählt hast, dass du sagst, ja okay, ich habe einerseits die Liquiditätsreserve, die ich inflationsgeschützt habe. Andererseits baue ich meine unternehmenseigene Bank auf. Kann natürlich auch steuerliche Vorteile nutzen, was nicht der Hauptfaktor sein sollte. Denn du hast ja betont, es geht um Verfügbarkeit, dann, wenn man es braucht, ne? Und nicht nur um Performance. Und ja, das strategische Statement, was du gesagt hast, ist ja auch nach außen auch interessant für das Thema Mitarbeitergewinnung oder Mitarbeiterbindung, ne, dass man da Gold einsetzt, wie man das auch macht, ob man jetzt, das wie in deinem Fall, weil ich gehe mal davon aus, du machst das nicht über eine Versicherung mit der betrieblichen Altersvorsorge, sondern machst es über einen anderen Weg, eben über den Weg deiner unternehmenseigenen Bank, ist ja auch viel wert, nicht nur für dich als Unternehmer, sondern auch für den Mitarbeiter, weil er weiß, die betriebliche Altersvorsorge, die fußt auf was Starkem und darauf kann ich mich dann auch verlassen, wenn es dann soweit ist.
Ja.
Ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die, wenn man dann weiterdenkt, nicht nur an sich als Unternehmer, sondern auch an seine Mitarbeiter, super interessant ist.
Ja.
Wir haben jetzt schon das ein oder andere Mal von der unternehmenseigenen Bank geredet, jetzt auch, ne, wie man da quasi hingeht. Aber was heißt das für dich, konkret eine unternehmenseigene Bank zu haben? Du hast es schon erklärt. Und wie könnte es in der Praxis anwenden?
Ja, das muss man immer im Detail sich anschauen. Das ist sicherlich von Unternehmer zu Unternehmer oder von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Kann man unterschiedlich ausgestalten. Aber grundsätzlich, ja, die unternehmenseigene Bank, das klingt im ersten Moment erstmal sperrig, ja, oder nach Lizenzbehörde oder sowas. Aber ich meine damit kein offizielles Bankinstitut oder Finanzinstitut, sondern ein unternehmerisches Prinzip. Liquidität, Entscheidungsmacht und strategische Reserven in der eigenen Hand behalten. In allen Situationen, die auftreten können. Also nicht nur bei Schönwetter, sondern eben auch bei Sturm. Das ist das, worauf es ankommt. Stell dir zum Beispiel als Unternehmer mal vor, du musst eine wichtige Investition tätigen oder eine Krise kommt oder ein riesiger Auftrag steht an, aber deine Bank zögert, weil du vielleicht jetzt aktuell nicht in ihr Raster passt. Die haben ihre Kreditbedingungen angepasst. Ja, du hast viele Jahre mit denen gut zusammengearbeitet, aber urplötzlich kommt ein neuer Vorstand oder ein neues Regularium vom Gesetzgeber wird erlassen und urplötzlich war es das. Die geben dir kein Geld, obwohl sie wissen, dass du ein hochliquides, super gut aufgestelltes Unternehmen bist. Ja, du passt dann einfach nicht mehr in deren Raster. Und wenn du das vorher etwas anders angegangen wärst und vielleicht darüber nachgedacht hättest oder deine eigene Unternehmerbank gegründet hättest, dann hast du plötzlich diese Abhängigkeit von deiner Hausbank nicht mehr, weil du die Mittel im Unternehmen hast. Du hast sie nicht weggegeben, du hast sie im Unternehmen gelassen, du bist dein eigener Kreditgeber, dein eigener Risikomanager plötzlich geworden. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als dass man abhängig ist von irgendwelchen externen Strukturen. Ja, und in der Praxis heißt das ja nichts anderes, als dass ich als Unternehmer zuallererst Liquiditätsreserven aufbauen musst. Liquidität geht vor Rentabilität. Ganz alter Spruch. Das ist so und den muss man auch so wirklich nehmen, wie er da steht. Liquidität in allen Phasen, in allen Lebenslagen, in guten und in schlechten Zeiten muss ich drauf zugreifen können. Ja, aber eben nicht nur auf einem Konto parken, weil auch da könnte es durchaus mal schwierig werden, sondern eben auch in Sachwerten. Also nicht nur auf Konten parken. Ich habe auch ein Tagesgeldkonto. Ich bin mir natürlich bewusst, was ich da habe, aber deswegen verzichte ich jetzt nicht darauf, nur weil ich das grundsätzlich erstmal ablehne. Man braucht es, man muss aber immer wissen, was man da macht. Kapitalströme verstehen und steuern, also das ist wichtig. Was passiert denn, wenn ich einen großen Gewinn am Jahresende gemacht habe? Schütte ich den jetzt an mich privat aus? Mache ich das vielleicht über irgendwelche Strukturen, die ich mir geschaffen habe? Oder lasse ich es im Unternehmen und profitiere trotzdem von steuerlichen Vorteilen? Das sind so verschiedene Dinge, die man dann eben mit so einer unternehmenseigenen Bank auch machen kann und steuern kann, wo man eben auch sagen muss, der Gewinn fließt jetzt nicht Richtung Finanzamt ab, sondern ich lasse es in meinem Unternehmen, ich reinvestiere das in meine unternehmenseigene Bank und habe dadurch eben auch einen steuerlichen Vorteil. Plus, dass ich sage, das Geld fließt nicht irgendwo weg und ich sehe es nie wieder, nämlich in Form von Steuern. Also das und das legal, ne? Das ist jetzt kein irgendwelche Bilanztricks oder so sind das nicht, sondern es sind schon ganz einfache legale Dinge, die man da machen kann. Strukturen schaffen, habe ich schon gesagt. Ich brauche niemanden um Erlaubnis fragen. Ich entscheide selbst, wann, wie und wofür ich Kapital einsetze. Das ist doch eigentlich das, was jeder Unternehmer möchte. Ja? Unabhängig werden von externen Finanzierungsquellen. Und da kann man über ganz, ganz viele Dinge sprechen. Das ist jetzt kein Thema für den Podcast. Das muss man im persönlichen Bereich diskutieren. Was macht dann wirklich Sinn? Also ich fasse zusammen, die unternehmenseigene Bank heißt am Ende weniger bitten, mehr entscheiden, weniger Abhängigkeit, mehr Gestaltung. Und das ist für mich das eigentlich Revolutionäre an diesem System, dass ich mir hier halt ein antifragiles System schaffen kann, was mir dient und was mich als Unternehmer, als Unternehmen besser macht.
Sehr, sehr cool. Also das mit Ausblick auf diese unternehmenseigene Bank kommt ja ganz viel, wie du gesagt hast. Ne? Ob ich entscheide, wie ich vielleicht jetzt meine Gewinne verwalte, was in der Krise passiert und ich da vielleicht nicht abhängig bin von dritten Parteien, von anderen Banken, von Institutionen, von Investoren, wer auch immer da quasi die Finger noch im Spiel hat, sondern dass ich sage, ich habe mehr Kontrolle, ich habe mehr Verantwortung über das Ganze, weil ich die Eigenverantwortung, und da komme ich ja her, dass ich Eigenverantwortung an den Tag lege als Selbstständiger oder als Unternehmer, und die es ja zu erfüllen gilt, ja, gegenüber mir, wenn mir die Zukunft meines Unternehmens wichtig ist, aber auch gegenüber die Menschen, die mit mir an meiner Vision arbeiten, finde ich sehr, sehr spannend. Wie ist es jetzt, wenn ich sage, okay, ganz konkret, was würdest du mir als Unternehmer oder jedem anderen Unternehmer empfehlen, der nach dem Hören jetzt sagt, okay, finde ich sehr interessant, wie sieht das konkret aus? Ah ja, okay, aber in meinem Geschäftsmodell ist Besonderheit XYZ, ne? Ich bin jetzt seit 10 Jahren am Markt, ich bin vielleicht ganz frisch oder ich bin schon kurz vor der Übergabe meines Unternehmens. Was würdest du dem empfehlen, wenn er sagt, okay, ich will mich mit Gold Antifragile aufstellen, aber ich habe noch offene Fragen?
Ja, naja, auf alle Fälle solltest du das erstmal ernst nehmen, was da in deinem Kopf gerade drin ist. Also nicht in dem Sinne von, ich muss jetzt unbedingt sofort Gold kaufen, ja, weil der Wagner das gesagt hat, sondern nein, ich würde es eher so formulieren, ich muss mir jetzt bessere Fragen stellen. Also Antifragilität beginnt nicht mit irgendeinem Produkt oder mit dem Kauf von Gold, sondern das ist eine Haltung. Ja, und wenn du als Unternehmer verstanden hast, dass es nicht nur um Maximierung der Rendite geht, sondern eben vor allem um Verfügbarkeit, Substanz und Entscheidungsfreiheit, dann bist du da schon weiter als die meisten Menschen da draußen. Also mein Rat, schaff dir Klarheit, was willst du absichern, wofür willst du dich schützen, wo bist du noch zu abhängig und was wäre morgen dein größter Engpass? Ja, und dann such dir einfach jemanden, der das nicht nur theoretisch erklären kann, sondern der selbst so lebt, ja, der auch selbst Skin in the Game hat, der sich eine Arche gebaut hat eben und nicht nur irgendwelche Prospekte und Kataloge verschickt über dieses Thema. Ja, ich bin gern Ansprechpartner in dem Bereich, weil ich habe das schon seit vielen Jahren für mich organisiert, ohne Verkaufsdruck, ohne Bullshit. Ich sage auch ganz klar, Gold ist keine Lösung für alles. Aber es ist der beste Anfang, wenn du wieder selbst am Steuer sitzen willst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Genau dafür wurde die Noble Metal Factory gebaut. Nicht als Shop, nicht nur als reiner Anbieter von Edelmetallen, sondern als eine Art Schutzraum, als Werkzeugkasten für Unternehmer, die eben nicht beten, sondern bauen wollen.
Sehr schön. Also wenn man Fragen hat, wenn man offene Fragen hat, kann man sich bei euch guten Gewissens melden. Du bist jemand, der, wie du so schön gesagt hast, Skin in the Game hat, der da gut fachlich fundiert beraten kann, ja, auch ohne Druck. Da hast du mich ja auch schon beraten. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Und das geht auch über einen Link hier in der Folgenbeschreibung, richtig?
Ja, die üblichen Wege sind offen.
Die üblichen Wege, genau, auch auf Instagram, TikTok und Co. Ja. Schreiben, LinkedIn. Ronny, das ja. War für mich heute eine sehr, sehr spannende Folge, weil ich auch mal ein paar Kenntnisse draus gewinnen konnte und wir auch noch lange nicht an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben eine unternehmenseigene Bank, die auch proppevoll ist.
Proppevoll ist auch schön.
Ja, aber den Blickwinkel darauf zu haben und nochmal zu merken, okay, wie es dir wirklich in deinem Unternehmen weiterhilft, auch bei den Krisen, die man hat. Ne? Und deswegen will ich mich auch ganz herzlich dafür deine Zeit bedanken. Hat mir wie immer sehr viel Freude bereitet, mit dir darüber zu sprechen.
Und auf alle Fälle wünsche ich dir jetzt erstmal eine tolle Zeit auf Zypern.
Danke.
Genieß das Wetter, genieß die Zeit. Liebe Grüße an dein Team und ja, bis bald mal.
Werde ich ausrichten. Mach's gut, Ronny. Ciao.
Ciao.